Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Willkommen zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Begleiten Sie uns auf unserer rund fünfjährigen Reise durch das Buch der Bücher. Wir sind mittlerweile im Buch Jeremia Kapitel 3 angekommen. Darf ich's mal so ausdrücken? Gott ist stinksauer auf sein Volk Israel, aber man kann zwischen den Zeilen auch sein Vaterherz erkennen. Er ist unsagbar traurig, dass sein Volk ihm den Rücken zugekehrt hat. Er möchte immer noch, dass es zu ihm zurückkehrt und hat Jeremia damit beauftragt, seine Botschaft zu verkünden. Ob das Volk sie wohl annimmt? Gott war wütend auf sein Volk Israel, weil es ihm den Rücken zugekehrt hatte. Die 10 nördlichen Stämme Israels, die seit der Spaltung des Königreiches zum sogenannten Nordreich Israel gehört hatten, sie waren inzwischen von den Assyrern besiegt worden. Viele Menschen aus dem Nordreich wurden von den Siegern verschleppt. Dem Südreich Juda drohte ein ähnliches Schicksal von Seiten Babylons. Trotzdem ließ Juda keine Bereitschaft erkennen, zu Gott umzukehren. In Kapitel 3 des Jeremia-Buches heißt es in Vers 9 über die Untreue des Volkes Israel: Ihre leichtfertige Hurerei hat das Land unrein gemacht, denn sie treibt Ehebruch mit Stein und Holz. Was Gott dem Volk Israel vorwirft, ist klar: Sie sind ihm untreu geworden und haben sich anderen Göttern zugewandt. Sie fertigten sich Götzen aus Stöcken und Steinen. Ich komme zu Vers 10, in dem das Südreich Juda als Schwester des Nordreiches bezeichnet wird. Dort heißt es: Und auch in diesem allen bekehrt sich das treulose Juda, ihre Schwester, nicht zu mir von ganzem Herzen, sondern nur mit Heuchelei, spricht der Herr. Die Erweckung unter dem regierenden König Josia war eine Erweckung, keine Frage. Viele Menschen wendeten sich wieder zu Gott. Diese Erweckung war allerdings so populär wie oberflächlich. Für viele war es keine echte Umkehr zu Gott, sondern lediglich ein oberflächliches Erlebnis mit Gott. Ich glaube, dass es heute in der Welt ein erneutes Interesse am Wort Gottes gibt. Ich bin der Meinung, dass momentan mehr Menschen gerettet werden als zu irgendeiner anderen Zeit in den vielen Jahren meines Dienstes. Aber Vorsicht, das ist nicht unbedingt eine Erweckung. Sehr viel davon geschieht nur an der Oberfläche. Lassen Sie sich nicht täuschen von den Menschenmassen bei Großevangelisationen oder von der berichteten Anzahl von Bekehrungen. Teilen Sie die Zahl einfach durch 2 und dann haben Sie wahrscheinlich die Anzahl der Menschen, die sich wahrhaftig bekehrt haben. Weiter heißt es in Jeremia 3, Vers 11: Und der Herr sprach zu mir: Das abtrünnige Israel steht gerechter da als das treulose Juda. Gott sagt eindeutig, die Sünde Judas ist schlimmer als die Israels. Die Stämme im Norden hatten nicht dieselben Möglichkeiten gehabt wie die Stämme im Süden. Sie hatten weder den Tempel noch eine Kopie des Wortes Gottes. Deswegen fiel das Urteil gegen Juda schärfer aus. Ich bin der Meinung, dass das Urteil gegen uns deshalb auch schärfer ausfallen wird, wenn Gott uns einmal zur Rechenschaft zieht. Vers 12. Gott wendet sich an den Propheten Jeremia. Geh hin und rufe diese Worte nach Norden und sprich: Kehre zurück, du abtrünniges Israel, spricht der Herr, so will ich nicht zornig auf euch blicken. Denn ich bin gnädig, spricht der Herr, und will nicht ewiglich zürnen. Gott teilt den in alle Winde zerstreuten Bewohnern des untergegangenen Nordreiches Israel mit, dass er sie ins Land zurückbringen wird, wenn sie sich nur ihm zuwenden. So gnädig und wunderbar ist Gott. Vers 13: Allein erkenne deine Schuld, dass du wieder den Herrn, deinen Gott, gesündigt hast und bist hin und her gelaufen zu den fremden Göttern unter allen grünen Bäumen. Und ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht, spricht der Herr. Ein großes Problem unserer Zeit ist, dass wir unsere Sünden nicht mehr eingestehen. Ich habe festgestellt, dass in vielen sogenannten geistlichen Bewegungen heute die Buße fehlt. Als Beispiel möchte ich ein Buch erwähnen, das mich sehr beunruhigt hat. Der Autor hat von sich selbst erzählt und Gott wurde kein bisschen geehrt. Er berichtet in diesem Buch darüber, was der Herr für ihn getan hat, wie er ihn zu einem Millionär gemacht hat und wie er ihn sehr erfolgreich gemacht hat. Ich habe aber an keiner Stelle eine Aussage darüber gefunden, dass Gott den Mann von der Sünde befreien will. Doch darauf kommt es an. Wir müssen unsere Schuld eingestehen. Liebe Hörer, sagen Sie von sich, dass Sie Christen sind? Was meinen Sie damit? Vielleicht antworten Sie, dass Sie Jesus Christus vertrauen. Doch inwiefern vertrauen Sie ihm? Vielleicht sagen Sie ja, dass Sie ihm als Ihrem Heiland vertrauen. Das geht in die richtige Richtung. Entscheidend ist, ob er Sie von der Sünde erlöst hat. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, um Sie von der Sünde zu erlösen und nicht um Ihnen eine neue Persönlichkeit zu geben oder um Sie zum Millionär zu machen. Er starb, um uns alle von unseren Sünden zu erlösen. Er wurde für unsere Widerwärtigkeiten dahingegeben. Wir alle waren Gott sehr widerwärtig. Das Wort Gottes durch Jeremia lautet: Erkenne deine Schuld. Dieses Wort gilt nicht nur Juda, sondern auch uns. Ich lese weiter ab Vers 14. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich bin euer Herr. Und ich will euch holen, einen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht, und will euch bringen nach Zion. Und ich will euch Hirten geben nach meinem Herzen, die euch weiden sollen in Einsicht und Weisheit. Liebe Hörer, wenn Sie einen solchen Hirten haben, also einen Pastor, Prediger oder Pfarrer, der die Bibel predigt, dann sollten Sie schnell zu ihm gehen und ihn festhalten. Sie sollten ihn schützen, denn er ist etwas Kostbares. Solche Menschen gibt es leider nur selten. Vers 16. Und es soll geschehen, wenn ihr zahlreich geworden seid und euch ausgebreitet habt im Lande, so soll man, spricht der Herr, in jenen Tagen nicht mehr reden von der Bundeslade des Herrn, ihrer nicht mehr gedenken oder nach ihr fragen oder sie nicht mehr vermissen. Auch wird sie nicht wieder gemacht werden. Die Formulierung in jenen Tagen bezieht sich auf Gottes zukünftiges Reich. Der Vers ist wie ein Lichtstrahl, der in die Zukunft weist. Überall im Buch Jeremia treffen wir auf solche Lichtstrahlen. Es ist wie an einem bewölkten Tag, wenn auf einmal die Sonne durch die Wolken bricht. So gibt es im Buch Jeremia eine ganze Reihe von herrlichen Prophezeiungen über unsere Zukunft. Weiter ab Vers 17. Sondern zu jener Zeit wird man Jerusalem nennen, des Herrn Thron, und es werden sich dahin sammeln alle Heiden um des Namens des Herrn willen zu Jerusalem, und sie werden nicht mehr wandeln nach ihrem verstockten und bösen Herzen. In jenen Tagen wird das Haus Juda zum Haus Israel gehen, und sie werden miteinander heimkommen von Norden her in das Land, das ich euren Vätern zum Erbe gegeben habe. Das ist eine solche herrliche Prophezeiung, ein echtes Kleinod. Weiter heißt es dann: Und ich dachte, wie will ich dich halten, als wärst du mein Sohn, und dir das liebe Land geben, den allerschönsten Besitz unter den Völkern. Und ich dachte, du würdest mich dann lieber Vater nennen und nicht von mir weichen. Du wirst mich dann lieber Vater nennen. Kein einzelner Israelit hat den großen Gott jemals seinen Vater genannt. Für das Volk Israel war er ein Vater, und er sprach: Israel ist mein erstgeborener Sohn. David nannte er nie seinen Sohn. Ihn nannte er: David meinen Knecht. Auch Mose nannte er nie seinen Sohn. Er nannte ihn: meinen Knecht Mose. Erst seit Jesus, erst in dieser Gnadenzeit, werden wir Söhne und Töchter Gottes genannt. Das heißt, wir sind heute privilegiert. Im Johannesevangelium heißt es: Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wer Jesus Christus vertraut, wird ein Kind Gottes. Deshalb, liebe Hörer, frage ich Sie noch einmal: Ist Jesus Ihr Erlöser? Wenn er das ist, sind sie nicht nur ein erlöster Sünder, nein, dann sind sie auch ein Kind Gottes. In unserem Bibeltext springe ich nun zu den Versen 22 und 23. Kehrt zurück, ihr abtrünnigen Kinder, so will ich euch heilen von eurem Ungehorsam. Siehe, wir kommen zu dir, denn du bist der Herr, unser Gott. Wahrlich, es ist ja nichts als Betrug mit den Hügeln und mit dem Lärm auf den Bergen. Wahrlich, es hat Israel keine andere Hilfe als am Herrn, unserem Gott. Diese Verse sind eine prophetische Schau. Sie schildern, wie das Volk mit einem Sündenbekenntnis auf Gottes Ruf hört und zu ihm umkehrt. Wie die Höhenheiligtümer auf den Hügeln als Lug und Betrug erkannt werden. In Psalm 121 schreibt David: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Hilfe kommt also nicht von den Höhen und Bergkuppen, von den Götzen, die dort verehrt wurden. Das Heil kommt allein vom Herrn. Vers 25. So müssen wir uns betten in unsere Schande, und unsere Schmach soll uns bedecken. Denn wir haben gesündigt wider den Herrn, unseren Gott, wir und unsere Väter, von unserer Jugend an bis auf den heutigen Tag, und haben nicht gehorcht der Stimme des Herrn, unseres Gottes. Das Volk Juda hatte seine Sünden leider nicht eingestanden. Jeremia bekannte ihre Sünden gewissermaßen stellvertretend für sie und auch für sich selbst. Wissen Sie, es würde uns nicht schaden, wenn wir auch heute unsere Sünden etwas häufiger bekennen würden. Wir hören so viel von besonderen Gaben und von Gottes wunderbarem Segen. Das ist wunderschön. Ja, wir sollten Gott danken, denn er hat uns gesegnet. Aber haben Sie jemals ein Bekenntnis gehört, dass es an uns eigentlich nichts zu rühmen gibt? Obwohl Gott uns doch für die Herrlichkeit bestimmt hat. Sind Sie jemals persönlich zu Gott gegangen und haben ihm geklagt, dass Ihnen genau das abgeht? Ich bin überzeugt davon, wir müssen uns vor Gott demütigen. Juda war vor Gott nicht demütig, und Gott hat das Volk deshalb in die Verbannung geschickt. Ich frage mich oft, ob Gott auch uns strafen wird, wenn wir nicht demütig vor ihm sind. In unserem Bibeltext haben wir das Ende von Kapitel 3 erreicht. Die Kapitel 4 bis 6, die vor uns liegen, handeln von der Zeit, in der König Josia eine Reform des geistlichen Lebens durchführte. Diese Reform fand statt, bevor das Wort Gottes im Tempel gefunden bzw. wiedergefunden wurde. Aus diesem Grund war es nur eine oberflächliche Reform und keine geistliche Erweckung. Josia war aufrichtig und er bewegte sich auf alle Fälle auf Gott zu. Er hörte auf Jeremia. Das Volk freilich hat sich nicht ernsthaft wieder auf Gott eingelassen, obwohl Jeremia mit einigen seiner Prophezeiungen echte Volltreffer gelandet hat. Wir gehen ja gerade die zweite Botschaft durch, die Jeremia verkündete. Sie begann in Kapitel 3 und reicht bis ins 6. Kapitel. Darin befasst sich Gott mit der Abtrünnigkeit des Volkes. So haben wir in Kapitel 3, Vers 10 gehört: Und auch in diesem allen bekehrt sich das treulose Juda, ihre Schwester, nicht zu mir von ganzem Herzen, sondern nur mit Heuchelei, spricht der Herr. Die Einwohner Judas wandten sich Gott also nur auf eine äußerliche Art und Weise zu. Sie gingen in den Tempel und machten bei den Riten mit, aber ihr Herz war nicht dabei. Doch genau das wollte Josia in Angriff nehmen. Denn eine Reform oder Reformation ohne gleichzeitige Erweckung bewirkt niemals eine wahre Veränderung. Ich bin mir nicht sicher, ob das, was wir in der Gegenwart vielerorts beobachten können, eine wahre Erweckung ist oder nicht. Das erneute Interesse am Wort Gottes könnte zu einer Erweckung werden, aber es könnte genauso gut ein trendiges Erlebnis sein, auf das sehr viele Menschen momentan abfahren. Wir müssen abwarten, um herauszufinden, ob diese Menschen wahrhaftig bekehrt sind oder nicht. Zur Zeit Jeremias hat nur eine Art Kirchenreform und keine echte Bekehrung zu Gott stattgefunden. Dennoch erhielt Jeremia in dem Zusammenhang eine gewaltige Prophezeiung, die in Jeremia 3 in den Versen 16 bis 18 aufgeschrieben ist. Dort heißt es, dass sich in jenen Tagen, also in Gottes zukünftigem Reich, alle Völker im Haus Gottes in Jerusalem versammeln werden. Allein diese Tatsache hätte den Einwohnern Judas klar machen müssen, dass es nicht nur um eine Erneuerung des rituellen Tempeldienstes ging. Aber sie antworteten nicht darauf. Trotzdem plädierte der Herr weiterhin an sie: Kehrt zurück, ihr abtrünnigen Kinder, so will ich euch heilen von eurem Ungehorsam. Am Anfang von Kapitel 4 sagt Gott zu seinem Volk: Willst du dich, Israel, bekehren, spricht der Herr, so kehre dich zu mir. Und wenn du deine greulichen Götzen von meinem Angesicht wegtust, so brauchst du nicht mehr umherzuschweifen. Gott hat absolutes Interesse an seinem Volk und er möchte wieder eine richtige Beziehung zu ihm entstehen lassen. Er sagt den Israeliten, dass er sie nicht aus dem Land verbannen wird, wenn sie sich nur ihm zuwenden. Weiter ab Vers 2. Und wenn du ohne Heuchelei recht und heilig schwörst, so wahr der Herr lebt, dann werden die Heiden in ihm gesegnet werden und sich seiner rühmen. Denn so spricht der Herr zu denen in Juda und zu Jerusalem: Pflüget ein neues und sät nicht unter die Dornen. Mit anderen Worten, eine nur oberflächliche Reform ist nichts wert. Man kann den Samen erst aussäen, wenn der Boden dafür vorbereitet ist. Es ergibt keinen Sinn, Samen auf dornigem Boden auszusäen. Jesus hat dasselbe auf andere Art und Weise ausgedrückt: Eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen. Ich bin der Meinung, dass zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten die Verkündigung des Wortes Gottes keinen Sinn ergibt. Es kommt vor, dass Menschen versuchen zu evangelisieren, weil es spektakulär und sensationell ist, aber das zeigt nicht ohne weiteres Wirkung. Gott spricht: Pflügt ein neues. Der Theologe Harry Ironside hat es so ausgedrückt: Die Pflugschar der Überführung muss den harten Boden des Herzens aufbrechen. In unserem Bibeltext werden im restlichen Teil dieses Abschnitts zunächst die Einwohner Judas angeklagt. Gott wird ein Urteil über die Menschen fällen und sie aufrufen, zu ihm zurückzukehren. Schließlich folgt die unmissverständliche Ankündigung eines Strafgerichts. Sie können mir glauben, Jeremia hat dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Ich habe den Eindruck, dass wir heutzutage anstelle einer Botschaft des Trostes öfter die Botschaften der Propheten verkünden sollten. Der brache Boden muss aufgebrochen werden. Wir in der westlichen Welt kommen uns vor, als lebten wir in den vorbildlichsten Staatswesen, die es jemals gab. Aber damit könnte über Nacht Schluss sein. Bedenken wir, das babylonische Reich ging in einer Nacht unter. Alexander der Große starb eines Nachts und sein Reich fiel auseinander. Das römische Reich zerbrach von innen. Das kann auch uns passieren. Unsere Größe ist nicht von militärischer Stärke oder von einer starken Währung abhängig. Unsere Gesellschaften verrotten von innen. Der moralische Verfall schreitet voran. Nur wenige beklagen das, obwohl es viel dazu zu sagen gäbe. Mir scheint, dass wir Samen auf dornigem Boden aussehen. Genau davor warnt uns Gott. In Jeremia 4, Vers 4 bietet Gott Juda eine weitere Gelegenheit an, zu ihm zurückzukehren. Dort heißt es: Beschneidet euch für den Herrn und tut weg die Vorhaut eures Herzens, ihr Männer von Juda und ihr Leute von Jerusalem, auf dass nicht um eurer Bosheit willen mein Grimm ausfahre wie Feuer und brenne, so dass niemand löschen kann. Den äußerlichen Akt der Beschneidung hatten die Israeliten vollzogen. Die Beschneidung war ein Zeichen, dass sie zum Volk Israel gehörten. Aber Gott hatte damit mehr als nur eine Zeremonie und ein äußerliches Zeichen im Sinn. Für die Beschneidung gibt es eine medizinische Indikation. Aber hier war ihr geistlicher Wert das Wichtigste. Die Israeliten sollten Gott ihre Herzen zuwenden. In den nun folgenden Versen teilt Jeremia seinen Zeitgenossen im Namen Gottes mit, dass eine Macht aus dem Norden, nämlich Babylon, kommen und Juda letztendlich zerstören wird. Da heißt es ab Vers 6, richtet in Zion ein Fluchtzeichen auf, flieht und säumet nicht, denn ich bringe von Norden Unheil herzu und großen Jammer. Es steigt herauf der Löwe aus seinem Dickicht, und der Verderber der Völker hat sich aufgemacht und ist ausgezogen von seiner Stätte, dein Land zu verwüsten und deine Städte zu verbrennen, so dass niemand darin wohnt. Darum zieht den Sack an, klagt und heult, denn der grimmige Zorn des Herrn will sich nicht von uns wenden. Soweit die Verse 6-8. Juda musste mit anschauen, wie die 10 Stämme des Nordreiches von den Assyrern in die Gefangenschaft geführt wurden. An dieser Stelle warnt der Prophet Jeremia das Südreich Juda, dass ihm dasselbe Schicksal droht. Gott ist dabei, eine neue Macht im Norden aufzubauen. Diese Macht wird nach Süden kommen und Juda am Ende zerstören. Der natürliche Mensch kann von sich aus nicht gerecht sein. Aus diesem Grund ruft Jeremia das Volk auf, seine Herzen beschneiden zu lassen. Wir lesen hier aber, dass das Volk sich weigerte, sich zu Gott zu bekehren. Und wenn ein Volk, eine Gemeinde oder eine Person Gott ablehnt, dann lehnt im Umkehrschluss Gott sie ab. Als Jesus auf die Erde kam und sich selbst als spiritueller Führer für das Volk Israel anbot, lehnte ihn die jüdische Oberschicht ab. Im Gegenzug lehnte er sie ab. Er sagte den leitenden Leuten des jüdischen Volkes, siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Das gesamte Kapitel 23 des Matthäus-Evangeliums ist eine recht befremdliche Lektüre. Dabei kann man es mit der Angst zu tun bekommen. Wir sollten nicht, jedenfalls nicht nur, von einem sanften Jesus sprechen. Sie lehnten ihn als ihren König ab, und danach lehnte er sie ab. Liebe Hörer, es steht Ihnen frei, Gott abzulehnen. Dazu haben Sie einen freien Willen bekommen. Aber vergessen Sie nicht, wenn Sie Gott ablehnen, wird er Sie ablehnen. Er ist gütig, er ist gut, er ist geduldig und langmütig. Er gibt Ihnen ausreichend Gelegenheiten, sich zu ihm zu bekehren. Es ist allerdings ernüchternd, wenn man sich anschaut, was mit einem privilegierten Volk geschieht, das Gott ablehnt. Und was seinerzeit Israel widerfahren ist, das kann auch einer christlichen Kirche widerfahren. Wenn sie Gott ablehnt, dann lehnt schließlich auch Gott sie ab und entzieht ihr seinen Segen. Heutzutage behaupten viele Menschen, Nachfolger des lebendigen und wahren Gottes zu sein. Und oft heißt es, dass wir im christlichen Abendland leben. Ich bin der Meinung, dass vom Abendland nicht mehr viel Christliches übrig ist. Das Wort Gottes ist für viele bedeutungslos geworden, und die meisten folgen dem lebendigen und wahren Gott nicht mehr. Vor vielen Jahren hat das Magazin Reader's Digest einen Artikel mit dem Titel »Das Buch, das fast keiner liest« veröffentlicht. Natürlich bezog sich der Artikel auf die Bibel. Dem Titel des Artikels stimme ich zu, aber achten Sie darauf, was in diesem Artikel geschrieben wurde. Kurz gefasst kann man die Bibel, die von vielen verschiedenen Händen über einen Zeitraum von 3000 Jahren oder mehr geschrieben wurde, so beschreiben. Sie ist eine unordentliche Sammlung von circa 60 Büchern, die oftmals ermüdend, barbarisch, unklar und voll von Widersprüchen und Unstimmigkeiten sind. Sie ist ein wimmelnder Komposthaufen, eine ungarische Gulaschsuppe voll Poesie und Propaganda, Gesetzen und Legalismus, Mythos und Dunkelheit, Historischem und Hysterie. Soweit dieses Zitat. Mein Kommentar dazu: Der Autor wusste anscheinend nicht über den Inhalt des Wortes Gottes Bescheid. Ich möchte Ihnen sagen, dass wir uns heute in einer ähnlichen Position befinden wie die Menschen zur Zeit Jeremias. Damals hatte das Volk Gott abgelehnt. Die Menschen taten nur so, als würden sie Gott nachfolgen. Früher oder später fanden sie heraus, dass auch Gott sie ablehnt. Schauen Sie sich als Beispiel die USA heute an. Sie befinden sich auf einem ganz ähnlichen Weg. Die Welt mag die USA heute nicht mehr so wie früher. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Amerikaner das fromme Volk, das der Welt die Demokratie bringen wollte. Doch inzwischen herrschen Gesetzlosigkeit und Korruption in God's own country. Ich glaube kaum, dass das die Art von Demokratie ist, auf die andere Länder gewartet haben. Heute werden die USA deshalb von vielen anderen Völkern verachtet. Gott hat gewarnt, dass es so geschehen würde. Kein Volk kann so tun, als ob es Gott fürchtet, das heißt einen auf christlich machen und von der Welt erwarten, dass sie es sich zum Vorbild nimmt. Ich weiß, dass ich mir mit solchen Aussagen keine Freunde mache, aber Jeremia war zu seiner Zeit auch nicht gerade populär. Ich erwarte nicht, irgendwelche Beliebtheitswettbewerbe zu gewinnen. Das Nachrichtenmagazin Time wird mich niemals zum Mann des Jahres küren. Ich glaube, die würden mich sogar eher ausschließen. Ich muss ihnen aber trotzdem die unverfälschte Botschaft der Bibel vermitteln. Und dazu gehört, ein Volk, das sich von Gott abwendet, wird feststellen, dass Gott sich von ihm abwendet. Gott redet Tacheles. Gott sagt seinem Volk ein Machtwort. Er hat ungemein Geduld mit ihm und mit uns, aber irgendwann einmal hat auch seine Geduld ein Ende. Die Bewohner des Nordreiches Israel waren schon im assyrischen Exil und Juda würde bald in die babylonische Gefangenschaft gehen. Jeremia als Prophet und Josia als König versuchten, das Volk zur Umkehr zu bewegen. Aber mehr als eine oberflächliche Bewegung, die leider auch heute in vielen christlichen Gemeinden zu beobachten ist, sprang dabei nicht heraus. Wir leben in prekären Zeiten. Halten wir uns an Gott fest und er wird uns festhalten. Mit diesem Gedanken verabschiede ich mich bis zur nächsten Ausgabe unserer Sendereihe durch die Bibel. Gott segne Sie.